Da würde mich interessieren, was Ihr Zugang zu diesem Thema ist.
Also ich bin Germanist und Historiker und tatsächlich würde man erst an einen Medienwissenschaftler denken. Aber die Studie ist ein persönliches Anliegen von mir gewesen, also hat damit zu tun, dass ich Medien eigentlich immer schon persönlich sehr interessant gefunden habe und auch, ja, wie soll man sagen, als Bürger des Landes auch natürlich immer gern Tagesschau und andere Nachrichten verfolgt habe. Und auf der anderen Seite ist mir aufgefallen eben, dass es eine gewisse regionale Konzentration der Aufmerksamkeit gibt und dem wollte ich sozusagen dann quantitative Daten nachliefern. Also ich wollte eine wissenschaftliche Basis für diese subjektive erste Beobachtung dann geben.
Sie haben dann herausgefunden, dass es ja nicht nur ein Gefühl war, sondern dass es diese ungleiche Repräsentation gibt und so ein ganz starkes Ungleichgewicht und dass vor allem Südamerika und der afrikanische Kontinent in weiten Teilen nicht repräsentiert werden in den Medien. So eine ungleiche Repräsentation, was bedeutet das für die Wahrnehmung im kulturellen Bewusstsein?
Ja, es ist eigentlich ganz essentiell, weil wir können natürlich nur auf Dinge reagieren, von denen wir wissen und die uns im Bewusstsein liegen. Auch etwas, was nicht ständig in präsent ist sozusagen vom unserem geistigen Horizont, das ist fast nicht existent, könnte man sagen. Ich habe also meine Studie und auch der Ausstellung so ein Losung, einen Spruch, könnte man auch sagen, vorangestellt und da stelle ich die Frage, worüber man nicht spricht, das gibt es nicht, Fragezeichen. Und das ist so ein Topos, könnte man auch sagen, der Medienwissenschaft. Existiert etwas, wenn man nicht darüber spricht? Und von daher ist es von allergrößter Bedeutung eben, dass man über auch den globalen Süden, also die sogenannten Entwicklungsstaaten auch berichtet, weil wenn man keine Berichte in den Nachrichten davon, keine Berichte verfolgen kann, dann ist das aus dem Fokus und man kann gar nicht darauf reagieren, man weiß gar nicht von einer Problematik. Also es ist von allergrößter Bedeutung, dass eben diese vernachlässigten Länder stärker in den Fokus rücken.
Bevor wir jetzt uns nochmal den Hintergründen vielleicht widmen oder so Erklärungsansätzen, Sie haben vorhin gesagt, dass quasi was man nicht kennt, darauf kann man nicht reagieren. Und also wie wirkt sich das dann aus, dass so eine ungleiche Repräsentation, also an vielleicht auch an konkreten Ereignissen?
Ja, also es gibt verschiedene Hilfsorganisationen, die beklagt haben, dass tatsächlich manche Katastrophen einfach nicht existent sind im öffentlichen Bewusstsein. Zum Beispiel hat es 2017 eine gewaltige Hungersnot gegeben in Afrika. Zum Ende des Jahres waren 37 Millionen Menschen vom Hungertod bedroht. Und die UNO hat von der schlimmsten Katastrophe gesprochen seit langer Zeit. Also eine wirklich dramatische Situation. Und das hat eigentlich gar keinen Niederschlag gefunden in der Berichterstattung. Also der Bundespräsident Steinmeier hat sogar einen Aufruf gestartet, dass man doch spenden sollte, dass man diese Katastrophe zur Kenntnis nimmt. Das war im Sommer des Jahres 2017. Und die Tagesschau hat einen Bericht tatsächlich gemacht. Allerdings wurde der Bericht über diesen Aufruf, diesen dramatischen Appell, an achter Stelle ausgestrahlt in der entsprechenden Sendung. Also ganz am Ende der Sendung. Es hat keine Top-Priorität gehabt. Und die Folge war, dass das im kollektiven Gedächtnis oder im kollektiven Bewusstsein eigentlich nicht präsent war, dass da eine fürchterliche Katastrophe eigentlich in Afrika gedroht hat. Dann sind natürlich auch die Spenden entsprechend auch ausgeblieben.
So ein ungleiches Bewusstsein, das wirkt sich also auch praktisch aus und verhindert vielleicht eine Solidarität. Da drängen, auch wenn man so die Karte ansieht, wo markiert ist quasi, wie stark gewisse Regionen repräsentiert sind in der Medienberichterstattung, da drängen sich ja einige Erklärungsansätze auf, andere vielleicht liegen eher im Verborgenen. Was hat Sie am meisten erstaunt bei der Suche nach Erklärungsansätzen?
Also eine Erklärung, die ziemlich naheliegend ist, dass man natürlich sagt, dass die westlichen Staaten deswegen so stark präsent sind, weil einfach eine gewisse kulturelle und geografische Nähe vorhanden ist. Also Frankreich liegt einfach direkt neben Deutschland, deswegen gibt es da mehr Berichte. Wir sind sehr stark mit Frankreich und mit anderen EU-Staaten zum Beispiel verwoben oder auch mit den USA. Und die Staaten des globalen Südens, die liegen einfach weiter weg, vielleicht dann auch kulturell. Dann wäre ein Erklärungsmodell vielleicht auch, dass man sagt, dass gewisse Themen die Sensationslust vielleicht nicht so sehr befriedigen wie andere. Also pointiert könnte man sagen, Terror ist vielleicht interessanter als Hunger, weil Hunger für alltäglich, leider für alltäglich genommen wird. Das hat keinen Neuigkeitenwert mehr sozusagen. Und das, was mich vielleicht, um Ihre Frage aufzugreifen, das, was mich am meisten überrascht hat, ist, dass ich mir mal angeschaut habe, wie denn das Korrespondentennetzwerk aussieht. Denn das ist ja natürlich die Grundlage für die Berichterstattung. Also wie dicht ist das Netzwerk von Korrespondenten auf der Welt aufgestellt. Und da habe ich mir mal die Daten der ARD angeschaut und habe da ganz, ganz starke Widersprüche gefunden, beziehungsweise ganz, ganz starke entgegenstehende Zustände, um es vielleicht so zu sagen. Ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel. Das ARD-Fernsehstudio in Nairobi in Kenia hat zwei Mitarbeiter und die sind für 38 Staaten in Afrika verantwortlich mit ungefähr 870 Millionen Einwohnern. Das sollen zwei Korrespondenten abdecken. Das Fernsehstudio der ARD in Prag in Tschechien deckt Tschechien und Slowakei ab mit 16 Millionen Einwohnern. Das heißt, Sie sehen, dass im Westen das Korrespondentennetzwerk einfach viel dichter ausgeprägt ist. Und da ist es praktisch schon vorprogrammiert, dass viel mehr Nachrichten aus dem Westen kommen und aus dem globalen Süden eigentlich sehr wenige Nachrichten es schaffen, tatsächlich dann gedruckt oder in einem Beitrag veröffentlicht zu werden. So kommt es auch übrigens zu ganz bizarren Situationen. Also wenn ein Bergwerkunglück in Sierra Leone passiert, dann wird, wenn man jemanden zuschalten möchte, um eine Live-Schalte zu machen, dann wird jemand aus Nairobi unter Umständen zugeschaltet, der befindet sich 5000 Kilometer entfernt, weil einfach niemand da ist, den man näher kontaktieren könnte. Und ja, das ist also sozusagen gewissermaßen so eine Tautologie, könnte man sagen, also so ein Kreis oder eine Katze, die sich in den Schwanz beißt. Wenn mehr Berichterstatter von einer Region mehr Berichte senden, dann ist natürlich auch die Repräsentation dieser Staaten viel stärker präsent.
Da frage ich mich, woher so eine, woher dann die Wertung der Staaten kommt, also nach denen dann so Medienanstalten entscheiden, wie viel Berichterstattung notwendig ist oder wie viel Ressourcen quasi in der Region gesteckt werden können. Einmal habe ich mich da, also es gibt ja auch so eine, man könnte ja auch eine Parallele zu wirtschaftlichen Beziehungen aufmachen. Das fand ich sehr augenscheinlich, dass Länder, die quasi wirtschaftlich nahestehen, auch größere Punkte auf der Karte quasi haben. Was hat sich da für Sie gezeigt?
Ja, das kann man auf jeden Fall so bejahen. Die stärksten wirtschaftlichen Kontakte hat ja Deutschland zur EU und zu den USA und auch zu China mittlerweile natürlich auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Und das spiegelt sich natürlich auch dann in der Karte entsprechend wieder. Also auch da könnte man eine gewisse Korrespondenz erkennen, ja.
In der Auswertung, sind Sie da auch auf Rassismus als Grund für so eine ungleiche Repräsentation gestoßen?
Wäre eine inhaltliche Analyse gewesen. Bei mir war es ja vor allem erstmal eine quantitative Analyse. Das heißt, ich habe einfach sozusagen quantitative Ergebnisse ausgewertet. Ich habe geschaut, sozusagen, wo kommen die Berichte her.
Aber auch die Nichtbeachtung kann ja so eine Form von Rassismus sein.
Ja, unbedingt. Also ganz wichtig, also keine Aussage ist eine Aussage, um es mal so zu formulieren, und auch keine Aktion ist eine Aktion, ist auch eine Entscheidung und vielleicht sogar die gravierendste Entscheidung, weil das ein Diskurs ja komplett vermeidet. Also ich kann mich zu einem Thema positionieren, aber wenn ich gar nicht über dieses Thema reflektiere und berichte, dann gibt es gar keine Möglichkeit, einen Diskurs stattfinden zu lassen. Und das ist sozusagen für jede Nachricht ist das die schlimmste Bestrafung, die Nachricht treffen kann, wenn sie aus dem Diskurs ausgeklammert wird.
Also was mich auch interessieren würde, es gibt die USA, die EU und so ein Teil vom Nahen Osten sind da sehr stark repräsentiert. Welche Parallelen gibt es zu einer Tradition, vielleicht auch in deutscher Literatur und so Reiseberichterstattung? Also setzen sich da so Traditionen fort, welche Weltregionen als wichtig erachtet werden?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Es gibt natürlich gewisse Topoi, gewisse Bilder, die wir uns von diesen Kulturen auch machen. Der sogenannte Orient als magischer Ort, auch die USA bzw. Amerika als Ort des Ursprungs, der Natur. Also Reiseberichte spiegeln das auf jeden Fall wieder. Denken Sie auch an Karl May. Auch er hat ja genau diese beiden Bereiche auch abgedeckt mit seiner Literatur, die sogenannte arabische Welt und eben in Nordamerika, obwohl Karl May ja niemals bekanntlich, wie man weiß, in Nordamerika gewesen ist. Aber das bedient natürlich auch gewisse Bilder, die man sich in der Gesellschaft gemacht hat. Vielleicht noch zu den Staaten im Nahen Osten, die sehr stark repräsentiert sind. Das hängt natürlich aber sehr stark mit den Kriegen und den politischen Umwälzungen, die dort in den letzten zwei Dekaden stattgefunden haben. Also der Irakkrieg, Syrien, das sogenannte Heilige Land, der arabische Frühling, also all diese Regionen sind natürlich stark im Fokus der Nachrichten gewesen.
Warum jetzt Medienanstalten dann quasi diese Entscheidungen treffen, so ein Korrespondentennetz so ungleich zu verteilen? Ja, dazu gibt es Erklärungsansätze, aber letztendlich bleibt es in der Spekulation. Gab es denn auf diese Studie eine Reaktion aus den Medienhäusern, vielleicht eine so Erklärungsansätze oder Rechtfertigung?
Genau, ich hatte mich auch mit ein paar Journalisten unterhalten, wie die das denn sehen. Und mir wurde auch gesagt, es gibt keine irgendwelche offiziellen Vorgaben, dass man sagt, wir 60% unserer Nachrichten müssen aus der EU kommen oder so etwas. Das gibt es nicht. Aber ich denke, dass der sogenannte Diskurszirkel eine gewisse Rolle spielt. Also es gibt ja dieses Schlagwort von den Medien als Echokammer. Das heißt, man orientiert sich an den Konkurrenzmedien. Das heißt, wenn der Spiegel über etwas berichtet, dann berichtet entsprechend die Tagesschau darüber. Umgekehrt berichtet dann auch die Süddeutsche Zeitung darüber. Umgekehrt berichtet dann wieder der Spiegel darüber. Das heißt, dass man sich dann gegenseitig in einem gewissen Zirkel bewegt und ständig daran orientiert, worüber berichten denn die anderen. Und es ist ganz, ganz schwer, so einen Zirkel, der von sehr tradierten Mustern gekennzeichnet ist, den zu durchbrechen. Also es wäre plötzlich schwierig, wenn jetzt plötzlich der Spiegel anfangen würde, über Subsahara-Afrika zu berichten. Das wäre sehr unkonventionell für die Berichterstattung. Und es ist dann schwierig, dann mit solchen unkonventionellen Gedanken diese Echokammer, diesen Diskurszirkel zu durchbrechen. Vielleicht noch ein Grund, wieso das auch so ist. Also die wenigsten Nachrichtensendungen bzw. die wenigsten Medienanstalten haben ja ihre eigenen Korrespondenten vor Ort. Man benutzt ja solche Presseagenturen, also AP, AFP oder Thomson Reuters, und diese drei großen, also auch die dpa zum Beispiel wäre hier zu nennen, diese drei ganz großen Nachrichtenagenturen sind sogenannte Gatekeeper. Das heißt, sie entscheiden darüber, welche Information in den Diskurs eingespeist wird und wer nicht. Und das sind bei weitem die größten Korrespondentennetzwerke der Welt. Das heißt, man müsste eigentlich mal dort anfragen, wieso eben deren Korrespondentennetzwerk auch viel stärker auf den Westen geprägt ist und weniger auf den globalen Süden, weil sie den Löwenanteil der Informationen vermitteln.
Radio Korax, der Sender, bei dem ich hier arbeite, ist ein freies Radio, das aus so einer Idee auch entstanden ist, so Kommunikation oder Berichterstattung zu demokratisieren. Was bräuchte es denn für eine andere Berichterstattung?
Vielleicht vor allem den Mut, traditionelle Berichterstattungsstrukturen zu durchbrechen und unkonventionell zu sein. Auch den Mut, eben nicht den Top-Themen der anderen Medien nachzulaufen, sondern wirklich zu entscheiden, was ist faktisch bedeutsam und nicht das, was emotional vielleicht aufrüttelnd ist, sondern was ist wirklich von faktischer Relevanz. Und eben auch den Mut, über den Horizont zu schauen und die Perspektive sozusagen über Deutschland, über Europa hinaus zu wagen und auch vielleicht eine globale Perspektive immer wieder einzunehmen. Das ist, glaube ich, was ganz essentiell wäre.